Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Wir sprechen hier über True Crime, die Abgründe der menschlichen Psyche und unerklärliche Mysterien. Ursprünglich geplant war, dass euch hier im Podcast als nächstes der zweite Teil der Michael Jackson-Reihe erwartet, aber da wusste ich auch noch nicht, dass wir doch noch so kurzfristig das große Glück haben werden, eine Expertin in Sachen Anästhesie, Narkose und Propofol interviewen zu können. Monika hat in der letzten Woche unsere erste Folge über den Tod von Michael Jackson gehört und mir daraufhin eine lange Mail unter dem Betreff Michael Jackson, an Anesthesiologist's Nightmare geschrieben. Die habe ich dann kurz nachdem sie mich erreicht hat, mit großer Begeisterung gelesen, weil sie super viele wichtige Punkte angesprochen und nochmal ganz viele neue Informationen geboten hat, weil Monika durch die Brille einer Anästhesistin eben nochmal ganz anders auf diesen Fall blickt. Und das hat mich letzten Endes dann auch dazu bewegt, die Gelegenheit beim Shop zu packen und Monika kurzerhand zu fragen, ob sie nicht Lust hätte, für einen Deep Dive in das Thema Anästhesie und Propofol am Fallbeispiel Michael Jackson zu uns in den Podcast zu kommen. Zum Glück hatte sie Lust und kurzfristig Zeit. Das Interview haben wir gestern Abend erst geführt und daraus ist ein sehr langes und informatives, aber auch wirklich sehr schönes, lockeres Gespräch entstanden, das ich in dieser Reihe hier auf keinen Fall missen möchte. Und euch wollen wir das Gespräch mit Monika natürlich auch nicht vorenthalten. Das hört ihr jetzt nämlich hier in dieser Folge. Liebe Monika, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Also mein Name ist Monika Berberich. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren Anästhesistin an einer größeren Klinik und habe vor ein paar Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, meinen Facharzt in Anästhesie gemacht und habe dann weitere mich noch ein bisschen auf Intensivmedizin spezialisiert, also habe da die Zusatzbezeichnung gemacht und habe auch schon früher die Notfallmedizin Zusatzbezeichnung gemacht. Das machen die meisten Anästhesistinnen und Anästhesisten, weil das einfach naheliegend ist, so akutmedizinisch dann auch in der Notfallmedizin tätig zu sein. Ja, und genau, so viel zu meiner Person.
Wunderbar. Und du als Anästhesistin mit deinen 10 Jahren Berufserfahrung hast bestimmt auch schon mal was von Propofol gehört.
Ja, das eine normal, das ist mir doch immer den Weg gelaufen.
Ja.
Ja, Propofol.
Magst du uns erklären, was das ist?
Ja, Propofol ist ganz einfach gesagt eine der am häufigst verwendeten Medikamenten in der Anästhesie. Es ist ein sehr beliebtes Medikament bei uns Anästhesisten. Aufgrund von zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, dass es ziemlich schnell wirkt. Also wie fast kein anderes Medikament macht es ziemlich schnell genau das, was man möchte, nämlich es führt zu Schlaf. Und beide ist, es ist auch ziemlich schnell wieder weg. Also die Wirkung ist eher kurzwirksam. Auch da kommt es auf die Dosierung an. Aber dieses Kurzwirksame ist auch sehr gut nützlich bei allen Dingen in der Medizin. Wir nennen das, dass das gut steuerbar ist. Also es ist ein tolles, gut steuerbares Medikament, das eigentlich das häufigste Medikament für Narkosen ist, das verwendet wird. Zumindest für die Einleitung der Narkose. Um die Narkose aufrechtzuerhalten, gibt es dann noch weitere Möglichkeiten. Aber um eine Narkose einzuleiten, also das initiale Einschlafen, wird am allermeisten das Propofol verwendet.
Okay.
Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Also da gibt es dann keinen Unterschied.
Du hast jetzt gerade schon mehrfach Einschlafen gesagt und Propofol wird ja auch oft als Schlafmittel bezeichnet, aber ist das medizinisch überhaupt korrekt? Also schläft ein Patient unter Propofol tatsächlich?
Ja, wir sagen das immer so lapidar, das sagen wir auch, diesen Jargon, wenn wir mit den Patienten reden, sie schlafen dann ein.
Klingt ja auch Narkose beruhigend.
Klingt beruhigend. Jeder hat eigentlich eher positive Dinge, die er mit dem Schlaf verbindet, aber Narkose ist kein Schlaf. Narkose ist ein Zustand, und das ist das Hauptmerkmal, wie es sich vom Schlaf unterscheidet, in dem ich nicht aufgeweckt werden kann. Also ich egal was passiert, ne, da kann eine Bombe nebendran, ich kann den Menschen schütteln, ich kann, wie wir wissen, auch in ihn reinschneiden.
Noch Schmerzreize setzen.
Die Person erlangt nicht das Bewusstsein, solange sie unter dem Einfluss zum Beispiel von Propofol ist. Und das ist ja im Schlaf anders. Also Schlaf ist ja etwas, der physiologische Schlaf, da wachen wir auf, wenn der Reiz hoch genug ist. Bei manchen, je nach Schlafphase, ist es, wenn irgendwie das Licht angeht oder wenn man Stimmen hört. Und beim anderen muss man rütteln. Ne? Aber Schlaf ist etwas, aus dem wir geweckt werden können. Ein anderer Zustand ist das sogenannte Koma. Das ist etwas Pathologisches. Auch daraus kann ich nicht einfach durch Reize geweckt werden. Das ist also etwas Krankhaftes. Zum Beispiel, wenn man sich eine schwerste Verletzung im Kopf zugezogen hat. Und dann kann es sein, dass ich bewusstlos werde. So ähnlich ist es mit der Narkose. Da bin ich auch bewusstlos, aber eben künstlich durch die Medikamente in eine Bewusstlosigkeit bin ich da reingeglitten worden, um es sanft auszudrücken. Ja. Auch im, ich kann ja Hirnströme messen durch das EEG. Mhm. Auch da unterscheidet sich diese Narkose ganz, ganz deutlich von dem Schlaf. Also bin jetzt kein Neurologe und kann das nicht weiter ausführen, aber die Muster sind auf jeden Fall verschieden und auch dieses Zirkadiane, also diese verschiedenen Schlafphasen, die gibt es nicht so in der Narkose wie beim Schlaf. Auch die Funktion des Schlafes wird nicht durch eine Narkose ersetzt. Also ich kann nicht bei dem Krankheitsbild der Schlaflosigkeit, die Insomnie, ist nicht die Therapie, das weiß ja, denke ich, jeder, die eine regelmäßige Narkose.
Scheinbar weiß das nicht jeder.
Ersetzt. Ja, tragischerweise nicht.
Dr. Conrad Murray wusste es wahrscheinlich, also naja, da scheiden sich die Geister. Wahrscheinlich hat er es geahnt, aber dachte sich, sich dachte, Geld schmeckt, machen wir trotzdem.
Ja.
Aber gut, okay. Also, Propofol versetzt den Menschen in eine tiefe Bewusstlosigkeit, also aus der er nicht geweckt werden kann und ersetzt keinen Schlaf. Jetzt so mit Blick auf Michael Jackson. Ich hatte dir auch ein paar Infos zukommen lassen. Also man macht ja auch, bevor ihr eine Narkose bei einem Patienten macht, außer jetzt mal Notfallsituationen außen vor, habt ihr ja auch Erstgespräche mit den Patienten, wo man sich anguckt, okay, wen habe ich da, was bringt der so mit an Vorerkrankungen und so weiter und so fort, worauf müssen wir als Anästhesisten achten? Und ich habe mich gefragt, ab wann spricht man von einem Risikopatienten? Also wenn Michael Jackson jetzt bei dir im Krankenhaus als Patient vorstellig geworden wäre, wie hättest du nach allem, was ich dir jetzt an Infos geben konnte, ja, seine Narkosevoraussetzungen beurteilt?
Es gibt da ein paar Punkte, die wir immer bei jedem Patient abfragen und in der sogenannten Anamnese erheben, weil wir abschätzen wollen, wie sehr unsere Narkosemittel und die Maßnahmen, die mit der Narkose einhergehen, wie sehr die dem Patienten denn schaden könnten. Das erste ist, dass alle Narkosemittel und das Propofol ganz besonders immer auf Herz und Kreislauf gehen. Also der Blutdruck fällt ab und die Herzkraft selber ist auch deutlich eingeschränkt. Das passiert immer, wenn ich Propofol gebe. Deshalb möchte ich natürlich erfahren, ob es schon eine Erkrankung gibt, die diesen Effekt dann noch schlimmer macht. Zum Beispiel gibt es eine Gefäßerkrankung an den Herzen, eine koronare Gefäßerkrankung? Gab es in der Vergangenheit schon mal sogar einen Herzinfarkt? Diese Dinge werden da abgefragt. Hinsichtlich Michael Jackson wissen wir, dass er ein sehr gesundes Herz-Kreislauf-System hat. Es gab keine, zumindest habe ich nichts gefunden, keine in der Vorgeschichte Erkrankungen am Herzen. Und wir wissen ja, dass er körperlich unglaublich belastbar war. Er war gut trainiert, muss er gewesen sein, wenn er diese Touren gemacht hat. Er war Tänzer, also unheimlich ausdauernd. Also er war körperlich fit. Das muss er gewesen sein, sonst hätte er diese körperliche Arbeit, die er täglich gemacht hat, mit mehrstündigen Proben etc., nicht durchführen können. Also da hätte ich mir tatsächlich, was das Herz-Kreislauf-System angeht, hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Das Zweite ist, was stark beeinträchtigt wird durch die Narkosemedikamente, ist das Atmungssystem. Also wie gut funktioniert denn noch die Lunge? Zum Beispiel fragen wir immer, ob denn eine Nikotinsucht besteht, also wie lange und wie viel Patienten schon geraucht haben und ob möglicherweise da sich im Alltag Sachen bemerkbar machen wie Luftknappheit, ne, Asthma, möglicherweise schon so eine chronische Bronchitis, also die COPD. Auch das beeinflusst das Risikoprofil, da ja mit dem Einleiten der Narkose, wir haben schon darüber gesprochen, dass das Bewusstsein dann komplett aussetzt, aber auch die Atmung setzt aus. Die Atmung setzt für die Dauer der Narkose komplett aus und wir als Anästhesisten müssen dann mit Hilfe von einem Beatmungsgerät dieses Beatmen, nennen wir das dann, durchführen. Und je nach Status der Lunge und der Lungenfunktion kann das etwas schwieriger werden, also mit mehr Problemen verbunden sein oder überhaupt nicht. Und deshalb fragen wir auch da nach Vorerkrankungen. Ich denke, auch da war Michael ziemlich gesund, denn das hängt wie zuvor auch mit der Belastbarkeit zusammen. Die muss gut gewesen sein. Selbst wenn in dem Report von kleinen Lungenentzündungen, kleinen Gewebsveränderungen die Rede ist, ich glaube, Raucher war er nicht. Kann das sein? Da bin ich jetzt unsicher.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich
habe ihn nie, kein Bild rauchend gesehen.
Nein, ich habe auch nirgendwo gelesen, dass er, also auch jetzt in den medizinischen Gutachten oder so, war nie die Rede davon, dass er geraucht hat. Man hat ihn nie rauchen gesehen. Ich glaube nicht, nein.
Das hätte man auch tatsächlich bei der Autopsie festgestellt. Also wenn er regelmäßig geraucht hätte, das hätte man auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, dass die Veränderungen, die festgestellt wurden, dass die keine große Rolle gespielt haben, dass sie ihn nicht stark beeinträchtigt haben. Vielleicht hat er eine Lungenentzündung durchgemacht. Wir wissen, dass er einen systemischen Lupus hatte.
Genau.
Auch da ist ja Gewebe an sich leicht verändert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber es hat ihn nicht beeinflusst, da bin ich sicher. Sonst hätte er diese körperliche Leistung nicht bringen können. Also diese zwei Systeme, Herz-Kreislauf und Lunge, die hätte ich mal gut abgehakt. Da hätte ich auch nichts weiter an Untersuchung gewollt. Das Dritte, das wir immer untersuchen, ist der sogenannte Atemweg. Das ist auch so ein Lieblingswort von Anästhesisten. Weil wir planen ja immer im Voraus und wir wissen, wenn wir jetzt die Narkose einleiten und der Patient dann aufhört zu atmen, müssen wir einen Beatmungsschlauch in die Luftröhre legen, um das Beatmungsgerät anzuschließen. Jetzt ist es so, dass der Mensch einfach aufgrund seines aufrechten Ganges, dass er sich so im Jahre der Evolution ereignet hat, so einen 90-Grad-Knick ja hat. Ne? Also wenn man jetzt den Hals, wo ja die Luftröhre drin ist, und dann den Unterkiefer bzw. die Zunge, die ja dann zur Mundöffnung vorgeht, wenn man sich das vorstellt, das ist ja so ein ungünstiger 90-Grad-Winkel, sage ich mal. Also das Erste, was ich wissen will, ob jemand den Kopf so in den Nacken legen kann, damit ich diesen 90-Grad-Winkel mal ein bisschen abflachen kann. Weil ich kann ja nicht um die Ecke gucken, will ja aber den Beatmungsschlauch schon auch richtig
auch in die richtige Öffnung auch dann.
Auch in die richtige Öffnung. Denn unglücklicherweise liegt genau hinter der Öffnung der jetzt wollte ich schon Trachea sagen, der Luftröhre, liegt ja genau die Öffnung der Speiseröhre. Und das ist ja ziemlich ungünstig. Also da will ich nicht rein, wie schon in die Luftröhre. Deshalb beurteilen wir den Atemweg, und so nennen wir das immer. Da kann jetzt jeder auch mal mitmachen, wenn er das möchte. Kann man seine drei Finger nehmen, den Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Kann die so ausstrecken, dass die drei eng zusammenliegen und sich berühren. Und dann in seinen eigenen Mundstochen.
Mit?
Also zwischen den
ich habe ein anderes Problem. Mein Ringfinger. Der will nicht.
Oh, wow.
Irgendwie habe ich ungelenkt. Warte, ich glaube, die kann das erst recht nicht. Nee, die kann das besser, obwohl das links ist. Ich bin Rechtshänderin.
Weird.
Aha, aha.
Okay, das sieht sehr gut aus. Wenn alle drei Finger reingehen bei euch, bei Denise zum Beispiel klappt das hervorragend und sieht super aus.
Wir haben jetzt ein Video davon.
Dann ist das gut, dann freuen wir uns als Anästhesist. Das bedeutet nämlich, dass die Mundöffnung groß genug ist, dass wir mit unserem Metallspatel, dem sogenannten Laryngoskop, da reinschauen können, den Mund weit genug aufbekommen und dann sozusagen um die Ecke schauen können, um diesen Beatmungsschlauch da reinzulegen. Das sind jetzt ganz wenige nur Untersuchungen, die wir machen. Vieles sieht man auch schon im ersten Moment, wenn man die Menschen anguckt, ob das ein Problem sein wird, diesen Beatmungsschlauch. Also das nennt man Intubation, weil das ein Tubus ist, der eingelegt wird in die Luftröhre. Ob das ein Problem wird oder nicht. Wenn ich da jetzt Michael anschaue, er hat, war ja schlank und fit. Das heißt, den Mund konnte er auch öffnen, das wissen wir. als Sänger gab es da keine Probleme. Die anatomischen Gegebenheiten von Michaels Gesicht, Kiefer, Hals, schätze ich, ohne irgendwie ihn jetzt näher untersuchen zu können, als unproblematisch ein. Mhm. Wir wissen auch, das ist ja auch sehr interessant, dass die Rettungskräfte, die ihn dann vor Ort intubiert haben, leider zu spät, ne, ja, haben sie gemacht, das problemlos hinbekommen haben. Also es, das ist kein Mensch, der jetzt mit einem schwierigen Atemweg da Probleme gehabt hätte. Das heißt, das wäre für mich auch kein Risikofaktor gewesen. Mhm. Dann gibt es aber etwas, und das ist genau der springende Punkt, den, glaube ich, vielleicht viele unterschätzen. Aber von all dem, was ich jetzt einfach auch durch euren Podcast gehört habe, er war schwer erkrankt. Das war ein schwer psychisch erkrankter Mensch.
Mhm. Also die Insomnie, psychische Komponente.
Schlaflosigkeit. Richtig, ja. Mhm. Insomnie ist eine schwere Krankheit. Also das macht wirklich einen Menschen, schafft es zugrunde, wenn er nicht schlafen kann oder nur aufgrund von dann Selbstmedikation. Das ist nämlich die Folge. Wenn man 2-3 Nächte nicht schlafen kann, da dreht man durch, da nimmt man alles, was einem angeboten wird. Mhm. Manche probieren es mit Alkohol und manche dann eben mit anderen Dingen, und man findet immer irgendwas, was hilft. Irgendwas hilft immer. Und wenn es am Anfang die sogenannten Benzodiazepine sind, das sind tatsächlich Mittel, die den Schlaf anregen sollen. Das funktioniert auch. Mhm. Aber die haben halt dieses hohe Suchtpotenzial. Und wenn an der Ursache der Schlaflosigkeit nicht gearbeitet wird, dann funktioniert das auf Dauer nicht. Denn diese Benzodiazepine, ich brauche immer mehr davon, und das Schlafen ohne funktioniert dann gar nicht mehr. So wie wir es bei Michael gesehen haben, der hat immer welche gekriegt, und dann, ich denke, der hat schon sehr, sehr lange Benzodiazepine eingenommen. Mhm. Und die Wirkung ließ sich einfach nicht mehr herstellen.
Okay, und deswegen konnte er also dadurch nicht mehr in den Schlaf finden, sodass irgendwann Propofol, also so wie er dachte, ja, Propofol richtig nötig war. Ja. Wie ist das denn?
Ja.
Soweit ich weiß, also auch so Midazolam, bei Lorazepam weiß ich es nicht, aber bei Midazolam habe ich es auch mitbekommen, dass es auch die Atmung beeinträchtigt ab einer gewissen Dosis. Also da müsste man dann ja auch, dann wäre dieses Medikament als Einschlafhilfe ja auch nur bis zu einer gewissen Dosis geeignet, oder? Also
auf jeden Fall, ja. Also alle Benzodiazepine, also auch das Lorazepam, schränken die Atmung ein, insbesondere wenn ich sie IV gebe, also intravenös. Manche Menschen, die ohnehin gefährdet sind, dass sie, wenn sie schlafen, eine verminderte funktionierende Atmung haben, weil sie ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom haben, da darf man eigentlich die Benzodiazepine gar nicht geben. Hatte jetzt Michael sicher nicht, dafür hat er einfach nicht die Struktur. Das sind eher Menschen, die mit zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel morbider Adipositas zu kämpfen haben. Da ist es so, dass wenn die schlafen, die Weichteile des Rachens sich hinten so ungünstig verschließen, dass keine Luft mehr reinkommt. Mhm. Das klingt jetzt gefährlicher, als es dann im Schlaf ist, weil dann wacht man auf. Ne? Also man merkt es gar nicht, aber der Mensch wird wach, atmet wieder weiter und schläft wieder ein. Und das passiert halt dann ein paar Mal pro Nacht. Ist jetzt akut in der Nacht nicht lebensgefährlich, weil, wie gesagt, der Körper ist alarmiert und wacht auf. Mhm. Und die Atmung ist wieder hergestellt. Aber wenn ich dem jetzt Schlafmittel gebe, dann sind wir wieder bei diesem, die Erweckbarkeit ist eingeschränkt. Dann funktioniert das vielleicht nicht, dass ich dann ruckhaft aufwache. Und die Benzodiazepine an sich erschlafen diese Atemmuskulatur oder atemwegsnahe Muskulatur nochmal zusätzlich. Also das ist brandgefährlich. War bei Michael sicher nicht das Problem. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber diese Benzodiazepine, die sind mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Auf jeden Fall, ich will die jetzt nicht verteufeln, es ist wichtig, in der Insomnie und in der auch psychischen Situation, in der sich Michael befand, das ist ja nicht nur die Insomnie, sondern einfach diese unglaubliche Last und der unglaubliche Druck, der ihm durch diese Tournee gemacht wurde. Wir wissen, dass er sicherlich auch eine Art von Trauma hatte durch diese ganzen Kindesmissbrauchsvorwürfe, was er da durchgemacht hat. Mhm. Er war nicht mehr zu Hause. Also der Mann war furchtbar belastet, konnte nicht schlafen. Und dann muss man das erstmal durchbrechen. Man muss dem schon irgendwie auch körperlich eine Erleichterung schaffen. Also es ist nicht verkehrt, bei Insomnie mit Benzodiazepinen mal anzufangen. Aber es muss natürlich nebenbei was laufen. Die Lebensumstände müssen geändert werden. Er braucht therapeutische Hilfe, wie auch immer. Nur rein medikamentös ist eine Insomnie nicht zu behandeln.
Ja, also ja. Es macht nach hinten raus nichts besser, ne? Das, also es löst nichts.
Richtig, ja.
Was eventuell auch noch hinzukommt, das wissen wir nicht sicher, aber ich habe in Dokumenten Notizen und Einträge von einem seiner Ärzte, Dr. Klein, gefunden, dass er ihm wenige Wochen vor seinem Tod noch sehr regelmäßig dieses Opioid Demerol, heißt es da, ich weiß nicht, ob es bei uns genauso heißt, verschrieben hat. Das heißt, also das war auch vor Gericht Thema, es hätte sogar sein können, dass Michael Jackson in den Tagen vor seinem Tod einen Opiateentzug durchgemacht hat, weshalb auch, also wir haben Mitarbeiter, die irgendwie für ihn gearbeitet haben, gehört, die von Gewichtsverlust, ständigem Frieren berichtet haben, dass er irgendwie neben der Spur war, leichte Erkältungssymptome und so weiter und so fort. Das wäre sicherlich, also ja, auch noch ein Faktor gewesen, der ja die an der Psyche zerrt.
Ja, also das sind alles Dinge, die man nicht unterschätzen darf, eine Substanzabhängigkeit, egal welche Substanz, ob es jetzt ein Benzodiazepin oder ein Opiat ist oder ob man gerade sogar im Begriff ist, da rauszukommen aus der Abhängigkeit, das ist insbesondere in der Anästhesie, das ist ein Risikofaktor, denn ich reagiere einfach dann anders auf die Medikamente, die ich dann gebe, und zwar nicht nur während der Narkose, sondern auch danach, also dieses ganze Management, wir Anästhesisten, wir sind nicht nur für jetzt Narkoseeinleitung zuständig, sondern auch, wie wache ich denn wieder aus der Narkose und die ersten Stunden danach, wie, dass der Körper wieder selbstständig alle Funktionen gefahrlos selber übernehmen kann. Und Substanzabhängigkeit, das ist etwas, was letztendlich für mich den Ausschlag gegeben hätte, dass Michael ein Risikopatient ist. Und wo ich auch besondere Vorsichtsmaßnahmen geplant hätte, wenn es um seine Behandlung geht. Mhm. Egal, ob er jetzt seinen Blinddarm operiert bekommen hätte oder was auch immer. Aber da hätte ich schon mit möglichen Risiken gerechnet. Okay.
Was sind das für Vorsichtsmaßnahmen, die man dann ergreifen könnte?
Es geht genau darum, was jetzt einfach in diesem Fall tragischerweise die Falle war, nämlich es geht um die kontinuierliche Überwachung der sogenannten Vitalparameter. Mhm. Vitalparameter nennen wir die drei Funktionen, ohne die der Mensch ziemlich schnell tatsächlich versterben würde, wenn sie ausfallen. Das ist einmal Herz-Kreislauf, Atmung und Bewusstsein. Also die Dinge, die ich vorhin auch angesprochen habe, als ich das Risiko evaluiert habe. Und wenn jemand operiert wird und Narkose bekommt, dann wird er ja auch nach der Operation eine gewisse Zeit von uns Anästhesisten noch überwacht in dem sogenannten Aufwachraum. Und dann muss man sich entscheiden und das auch vorher planen, ob es vielleicht für eine Nacht nach der Operation eine Station geht, die auch Überwachungsmöglichkeiten hat. Das zum Beispiel ist eine Möglichkeit, um wirklich sicher zu gehen, dass wenn was passiert, wenn zum Beispiel jetzt die Atmung weiterhin noch etwas eingeschränkt wäre, dann kann ich sofort eingreifen, weil ich das sofort sehen würde an diesem Monitoring, das man da anbringt. Und weil einfach das Fachpersonal da ist, das das merkt und dann entsprechend Schritte einleitet.
Das heißt,
das zum Beispiel hätte ich in Erwägung gezogen.
Ja, also dass dann nochmal intubiert werden kann oder dass überhaupt die Möglichkeit da im Falle einer Atemdepression, dass man eben künstlich beatmen kann und das effektiv durch eine Intubation und nicht durch eine Sauerstoffbrille.
Zum Beispiel, genau, das ist das Worst Case, ne, das einfach hin und wieder passiert. Also ich will jetzt auch niemandem Angst vor Narkose machen, aber ganz, ganz, ganz selten ist es so, dass nach der Operation, wenn wir die Narkose schon, wir nennen das Ausleiten, das klingt so ein bisschen
einleiten, ausleiten, ja, ja.
Genau. Es klingt so wie Schlacke ausleiten auf dem Körper. Nee, Narkose ausleiten, das heißt, wir haben beendet, letztendlich die Medikamentengabe beendet, die Narkose aufrechterhalten. Und dann kommen so nach und nach die Körperfunktionen zurück, also das Atmen und die Wachheit, es kommt zurück. Das heißt, wir entfernen diesen Atmungsschlauch. Und dann kommt es aber manchmal noch dazu, dass im Nachhinein, so es kann einige Minuten später sein, kann aber auch Stunden später sein, der Körper mit der Atmung zu kämpfen hat und es nicht packt und dann tatsächlich noch einmal, wir nennen das reintubiert werden muss, wofür man noch einmal Narkose auch tatsächlich braucht. Also man kann diesen Beatmungsschlauch nicht einfach so einsetzen. Es ist jetzt nicht, als ob man irgendwie einen Strohhalm in den Mund nimmt. Man muss dafür immer eine Vollnarkose bekommen. Also im besten Fall.
Ja, es wäre gut, wenn das Bewusstsein nicht mitmacht, ne?
Ja, ja. 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 Es gibt natürlich noch andere Maßnahmen, die jetzt diesem schlimmsten Szenario, dass man noch einmal intubiert werden muss, die dem davorstehen, also weitere Eskalationsstufen. Wir haben immer so aus anästhesiologisch-intensivmedizinischer Sicht haben wir immer Eskalationsstufen, wenn etwas nicht funktioniert. Die erste wäre, wie von Konrad tatsächlich gemacht, wäre die Sauerstoffbrille. Ne? Wir geben dem Körper ein bisschen mehr Sauerstoff, dass die etwas schwächelnde Arbeit der Lunge kompensiert wird. Wenn das aber nicht funktioniert, dann muss man einen Schritt weiter gehen. Und dann muss man zum Beispiel durch eine Beatmungsmaschine, durch eine Maske auf Mund und Nase, die Atmung mechanisch tatsächlich unterstützen. Das nennt sich nicht invasive Beatmung. Also habe ich noch keinen Beatmungsschlauch. Der Patient muss auch nicht in Narkose gelegt werden, aber der bekommt so eine kleine Maske auf Mund und Nase. Und jedes Mal, wenn er einatmet, gibt die Maschine ein bisschen Atemhub mit und es erleichtert die Atmung.
Wir hatten
das
wäre ja
die nächste Eskalationsstufe.
Ja, wir hatten ja keine Maschine, aber einen Ambu-Beutel vor Ort. Das
richtig.
Wäre das ein geeignetes Mittel gewesen?
Das wäre, wenn das genutzt wäre, er hat es nicht genutzt, ich habe extra recherchiert, und wenn er es technisch beherrscht hätte, dann wäre das genau die richtige Maßnahme gewesen tatsächlich und auch die einzige, die das Überleben sichergestellt hätte. Also das Aussetzen der Atmung, was nun mal eine Nebenwirkung ist von Propofol, beziehungsweise es ist die Wirkung, es ist keine Nebenwirkung, sondern es ist die Wirkung von Propofol, muss mit einer Beatmung behandelt werden. Da reicht dann kein Sauerstoff. Also der Beatmungsbeutel ist dann dafür da, dass ich diese Beatmung, wenn ich keine Maschine habe, übernehme.
Ja.
Und das hat er nicht gemacht.
Da muss ich auch aber nochmal sagen, ich zweifle auch ein bisschen daran, ob er das überhaupt gekonnt hätte, denn das durfte ich auch mal in der, also wir hatten einen Anästhesieeinsatz und es ist nicht so leicht, einen Menschen mit einem Ambubeutel oder mit so einer manuellen Beatmung zu beatmen, wie es aussieht, weil man, also auch da, ein Mensch, der keine Spannung im Körper hat, da fällt ja alles in sich zusammen hinten, da kommt gar keine Luft durch, weshalb man den Kiefer dann irgendwie auch noch bestimmt anheben muss.
Genau,
und
ja.
Dann hat man irgendwie da den Kiefer und die Maske in der einen Hand und das muss dann dicht sein und in der anderen Hand diesen Ballon. Also auch das will gelernt sein, möchte ich dazu sagen.
Ja, das ist ein Gefummel und es ist einer der, der uranästhesiologischen Skills ist nicht die Intubation, sondern die Beutelmaske beatmen. Weil das ist, muss jeder Assistenzarzt lernen, bevor er, sagen wir immer, richtig intubieren kann, muss er jemanden mit Beutel und Maske beatmen können. Also das ist, wie du sagst, einfach eine Fähigkeit, die man sich antrainieren muss, weil die letztendlich in so einer Situation lebensrettend ist. Weil wenn ich den Tubus, wie ich vorhin angesprochen habe, nicht reinbekomme aufgrund anatomischen Gegebenheiten, wie auch immer, und ich kann den Menschen aber mit einem Beutel in der Hand und einer Maske beatmen, dann bin ich erstmal safe. Hauptsache, ich kriege Sauerstoff da rein. Und das ist genau das, weshalb das die Urfähigkeit von jedem Menschen sein sollte, der eine Propofol-Spritze in die Hand nimmt. Aber wie wir da jetzt gesehen haben, ist es das anscheinend nicht. Es ist echt spannend, dass er es gar nicht versucht hat. Ich glaube, er hat sich da geäußert, dass er alleine war und die Herzdruckmassage für wichtiger empfand. wobei, so wie er es beschrieben hat, nicht indiziert war in diesem Moment, weil er hatte noch Puls, laut Conrad hatte er noch Puls. Mhm. Und das eigentliche Problem war ja die Atemaussetzung. Ja. Und dass er dann nicht das als Problem erkannt hat, mhm, und ihn beatmet hat oder zumindest versucht hat, ob es geglückt wäre, wissen wir nicht. Mich auch die Frage stellt, ob das mit der Nase tatsächlich vielleicht ein Problem gewesen wäre.
Okay. Ja.
Die vielleicht mehrfach, also mindestens einmal voroperierte Nase, die auch anatomisch nicht mehr ganz physiologisch aussah, also was, mhm, ich jetzt auf den Bildern, also das ist das Typische, ne, was man kennt, das kann schon schwierig werden dann, weil oft, mhm, ist es so, dass es sehr schwierig ist, mit offenem Mund diese Maske dicht zu bekommen. Das heißt, dass die Nase als Weg dienen soll. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht war die dann etwas zu. Also es wäre interessant gewesen, ob Michael Jackson gut mit Maskenbeutel beatmet gewesen wäre. Aber wir werden es leider nie erfahren.
Gut, das wissen wir nicht. Aber spannend, dass du... Also generell ist es ja super spannend. Also ich meine... Angenommen, er wäre gut zu beatmen gewesen mit dem Beutel, mhm, und man hätte sofort bemerkt, oh, die Atmung flacht ab, ich beatme, dass dann doch größeres, mhm, Übel eigentlich gut vermeidbar gewesen wäre. Wenn, also vorausgesetzt, die Beatmung funktioniert. Aber wenn man das nicht versucht, dann kann sie natürlich auch nicht funktionieren. Ich muss noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt viel über Vollnarkosen gesprochen, eben diese, mhm, tiefe Bewusstlosigkeit, wie man sie für Operationen braucht, wo eben klar ist, dass bei dieser Dosis die Atmung aussetzen wird, weshalb man im OP eben künstlich beatmet wird. Aber Propofol wird ja auch in anderen Funktionsbereichen für eine Sedierung verwendet. Was genau ist der Unterschied zwischen Vollnarkose und Sedierung?
Das ist genau der Kern der ganzen Geschichte. Bei der Sedierung bleibt die Atmung erhalten, die Eigenatmung. Die Medikamente, die ich für die Sedierung nehme, sind die gleichen in der Regel, die ich für eine Narkose verwende. Es ist allein die Dosierung, die den Unterschied zwischen Sedierung und Vollnarkose macht. Die Vollnarkose hat zusätzlich noch ein Medikament, das ich nicht verwende bei der Sedierung. Das ist die Muskelrelaxierung. Bei der Vollnarkose kommt die Muskelrelaxierung, also die komplette Lähmung jedes einzelnen Muskeln im Körpers, dann für eine gewisse Zeit, kommt erstens für den Akt der Intubation dazu, weil, mhm, mir das die Sache viel, viel leichter macht. Und dann natürlich auch für die anschließende Operation. Also wenn zum Beispiel jemand eine große Operation am Bauch bekommt, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass der Rockzeit aufgeht. Also die Operateure melden sich ziemlich schnell, wenn ich nicht genug Muskelrelaxierung, mhm, habe. Das natürlich kommt nicht bei der Sedierung zum Einsatz, denn da möchte ich ja oder plane ich ja gar nicht, einen Beatmungsschlauch einzulegen. Und der Patient ist ja, der soll ja auch weiter atmen können. Und das geht unter kompletter Lähmung aller Muskeln, inklusive des Zwerchfells, ist ja nicht möglich. Aber ansonsten Propofol, auch Opiate kann man auch nehmen, Benzodiazepine, das sind alles Wirkstoffklassen, die sowohl bei der Vollnarkose als auch bei der Sedierung eingesetzt werden können, wo einzig und allein die Dosierung, also wie viel, wie wenig gebe ich, den Unterschied macht, ob man noch in diesem Sedierungsstadium ist, wo man noch selbstständig atmet, oder in dieser Vollnarkose ist. Mhm. Nicht nur die Atmung unterscheidet sich, es gibt auch noch etwas ganz, ganz Wichtiges, das nennen wir Anästhesisten Schutzreflexe. Der Körper in seiner unendlichen evolutionären Weisheit schützt uns täglich vor dem sicheren Tod. Das hat jeder schon mal mitgemacht, wenn ein Stück Pizza verschluckt hat. Ja, wir nennen das Verschlucken. Das heißt einfach, dass anstatt in die Speiseröhre ist es jetzt, ups, in der Luftröhre gelandet. Dann hustet man ein paar Mal, denkt, man stirbt. Man hustet, hustet, hustet. Und dann ist es irgendwann draußen. Ja, und deshalb stirbt man nicht, weil es eben dann irgendwie durch das Husten rauskommt. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Reflex. Grob gesagt ist es so, wenn auf die Stimmbänder, die ja den Eingang zur Luftröhre bilden, wenn da irgendwas draufkommt, Flüssigkeit oder wie Pizza, sowas, dann kommt dieser unglaubliche Hustenreflex. Da kann man sich auch nicht wehren dagegen, ist ja auch gut so. Und auch dieser Reflex erlischt in der Vollnarkose,
okay,
ist aber noch da in der Sedierung. Das ist das Ziel, dann mit den Medikamenten so zu jonglieren, dass ich einerseits einen angenehm leichten Schlaf habe, um nicht alles mitzubekommen, zum Beispiel bei einer Magenspiegelung oder irgendwas. Mhm. Andererseits der Patient aber noch so leicht sediert ist, dass er sowohl atmen kann, als auch dieses Husten kann, wenn dann doch mal was auf die Stimmbänder kommt, das nicht in der Lunge enden soll.
Ah, das heißt aber auch, wenn ein Patient noch nicht tief genug schläft, kann man ihn nicht intubieren, weil dann, ja klar, doch, das, richtig, ja, ich erinnere mich, genau. Dann fängt dieses Würgen und so an, also dann, ja, ja, dann funktioniert es genau, nicht. Ja. Jetzt habe ich ja auch ein bisschen gelesen und so im Rahmen meiner Recherche und ich habe erfahren, dass Anästhesisten oft nicht so glücklich damit sind, wie in der Gastroenterologie bei Magenspiegelung und Darmspiegelung gearbeitet wird. Und ich hatte auch einen Einsatz in der Gastro, wo ich ja meinen einzigen Todesfall hatte. Ja, es klingt so banal wegen einer Spiegelung. Und es waren halt genau die Medikamente im Einsatz, von denen wir heute auch schon gehört haben, Midazolam, Propofol. Eine ältere Dame, die sicherlich auch vorerkrankt war, also und dann war es eben der Fall, dass der Blutdruck abrauscht, die Sättigung rauschte ab und sie ließ sich eben überhaupt nicht gut beatmen. Also, ne, und dann ist vor allem, da muss man auch sagen, da ist kein Anästhesist anwesend während dieser Kurzuntersuchungen. Mhm. Und das ist oft eben ein Problem, weil bis du dann jemanden gerufen hast, dann kommen die natürlich angeflitzt mit ihrem Rucksack, wo dann alles für die künstliche Beatmung drin ist. Aber das dann irgendwie auch zu bewerkstelligen bei einem Patienten, der eben, ja, auch nicht relaxiert ist und gar nichts und da irgendwie im Krankenhausbett liegt, das ist halt suboptimal, glaube ich, beziehungsweise ist das, was ich oft gelesen habe, dass Anästhesisten genau diese Arbeitsweise kritisieren. Mhm. Ist dir das irgendwie bekannt oder hast du eine Meinung dazu?
Ist mir bekannt. Ist mir bekannt. Das ist auch wieder echt interessant, dass du es erwähnst und dass du das auch gefunden hast so in deinen Recherchen. Ich fange jetzt mal so an. Ich habe ja vorhin gesagt, jeder, der so eine Propofol-Spritze in die Hand nimmt und spritzt, der sollte sich natürlich bewusst sein, was passiert und was mache ich dann? Und kann ich das denn, was ich dann machen muss? Ne, das sind so diese drei Thema Maskenbeatmung, das sind so diese Dinge. Jetzt gibt es tatsächlich in der Medizin ja diese sogenannten Leitlinien. Das sind Vorgaben, an denen unsere Fachgesellschaften arbeiten, um möglichst einheitliche Vorgaben zu machen, zum Beispiel für Gastroskopien und wie denn da eine Sedierung am sichersten zu machen ist. Das ist evidenzbasiert, da werden ganz viele Untersuchungen rangezogen, ganz viele Studien und dann Studien über die Studien, ne, man nennt das Meta-Analysen, weil man ja immer, im Zentrum steht ja immer die Patientensicherheit. Und es ist so, diese Sedierungsart, die du angesprochen hast, die NAPS nennt sich das auch, Non-Anesthesia oder Nurse-Applied Propofol, das ist der Standard. Ja, also das wird sowohl ambulant gemacht als auch in Krankenhäusern, dass die Pflegekräfte, die bei der Gastroskopie dabei sind, und dann gibt es den Untersucher, das ist der Internist, der die Gastroskopie macht, und die dann speziell ausgebildet, muss man auch sagen, Pflegekraft, die sich um die Sedierung kümmert. Ne, die haben spezielle Ausbildung, um mit dem Medikament umzugehen, aber auch was danach kommt oder kommen könnte. Jetzt hast du was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dein Erlebnis mit dieser etwas älteren Frau, das ja nicht so gut geendet ist. Mhm. Es gibt auch in diesen Leitlinien, also das ist jetzt die Leitlinie der Gastroenterologen, eine Aussage, dass Patienten, die Risikofaktoren aufweisen, dass die unter Anwesenheit eines Anästhesisten oder durch den Anästhesisten sediert werden sollte. Also man hat sich schon Gedanken gemacht, dass es nicht so gut ist, wenn einfach jeder Patient durch Nurse Applied oder Non-Anästhesia Applied Propofol sediert wird. Und es gibt tatsächlich, so ist es auch in dem Haus, in dem ich arbeite, ganz klare Vorgaben, wenn jemand ein gewisses Risikoprofil erfüllt, dann wird von vornherein das durch einen Anästhesisten gemacht. Mhm. Das ist die eine Säule, auf die wir so diese Sicherheit bauen. Die zweite Säule ist das, was du auch erlebt hast, nämlich das Notfallteam, das in jeder Situation, so ist es zumindest in unserer Klinik und eigentlich auch in jeder Klinik, bei Ambulanten ist es wieder was anderes, aber dass in jeder Situation, in der Lebensgefahr besteht, wird das Notfallteam gerufen. Das ist überwiegend auch durch Anästhesisten besetzt. Es gibt auch welche, die durch Internisten, das ist auch eigentlich jetzt egal, wer das macht, es muss nur jemand in Notfall- und Intensivmedizin erfahren sein. Und die kommen dann und übernehmen diese Notfallsituation, werden dann intubieren, also relaxieren, intubieren und versuchen das, das wieder in stabile Gefilde zu bringen. Mhm. Ob jetzt grundsätzlich jede Propofol-Sedierung durch einen Anästhesisten durchgeführt werden sollte, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob, also aus persönlicher Sicht weiß ich nicht, ob das etwas ist, wonach wir streben sollten, dass wir uns das leisten, weil ich weiß jetzt nicht, wie deine Krankenkassenbeiträge aussehen. Ja.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wenn da jetzt doppelt so viel Ärzte quasi dann aus einem, nämlich dem Internisten, macht zwei, nämlich den Anästhesisten, bei jeder Magenspiegelung.
Es ist auch wirklich sowas, man will ja
nicht. Ich denke, dass das nicht machbar ist.
Ja. Es ist ja auch wieder, also.
Und es gibt kein Land auch, in dem das gemacht wird, ne? Ich habe es auch recherchiert. Es gibt aktuell kein Land, in dem diese Art von Sedierung bei risikoarmen, absehbar risikofreien Patienten durch Anästhesisten durchgeführt wird.
Es ist auch wieder dieses, ne? Man will natürlich auch keine Panik machen, weil auf diesen einen Fall, wo es nicht gut ausgegangen ist, kommen zigtausende, also die spazieren 20 Minuten später wieder da raus und sind quietschfidel, ne? Das war für mich aber, glaube ich, nur auch so ein kleiner Weckruf, weil also zu dem Zeitpunkt war ich auch schon relativ lange in dem Job und ganz ehrlich, ja, du hast tagtäglich mit Propofol zu tun im OP. Mhm. Das ist ja allgegenwärtig und deswegen, und das war kurz so dieses so krass, das sind schon auch schwere Medikamente, so, ne? Also die können dem menschlichen Körper schon echt zusetzen. Jetzt weiß man aber auch natürlich, vielleicht wäre es in einem OP, wo man alle oder mit Anästhesisten dabei genauso geendet. Man weiß es nicht. Also
man weiß es nicht.
Ja, ich habe die Patientenakte jetzt natürlich auch nicht mehr vor Augen und kann jetzt nicht mehr alle Details aufzählen. Deswegen, ich weiß es nicht mehr. Ja, so viel dazu. Alles in allem ist es halt auf jeden Fall, es sind Medikamente, mit denen man nicht leichtfertig umgehen sollte. Und es sollte eben wenigstens die Fähigkeit und das Wissen darum, was zu tun ist, wenn XYZ eintritt, vorhanden sein. Das glaube ich, können wir daraus mitnehmen.
Also das Sicherste sowieso für den Patienten ist immer, wenn die Behandelnden miteinander reden. Das sage ich so ganz lapidär, aber das ist das, was ich jetzt so, das war eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Das Sicherste für Patienten ist immer, wenn viel kommuniziert wird, wenn es jemanden gibt, der sich vorher Gedanken gemacht hat, besteht ein Risiko, besteht nicht. Und dann redet man interdisziplinär, wie wir das nennen, wenn diese Kommunikation da ist und wenn sich dann niemand irgendwo auf den Fuß getreten fühlt oder niemand irgendwie Angst hat, irgendwo anzurufen und sagen, hey, guckt euch den mal an, den Patienten, könnt ihr da dabei sein? Ne? Und es ist immer das Sicherste, wenn interdisziplinär miteinander geredet wird.
Mhm. Ja. Wir hatten eben kurz auch über die Unterscheidung zwischen Sedierung und Vollnarkose und so gesprochen. Mhm. Das ist ja dann aber auch schon so ein bisschen so ein Drahtseilakt, ne? Also wenn es dann so eine gewisse Schwelle gibt, wo der Mensch dann einfach in eine so tiefe Bewusstlosigkeit rutscht, dass eben ja diese Schutzreflexe zum Beispiel nicht mehr aktiv sind, dass die Atmung nachlässt. Also es lässt sich gar nicht so furchtbar gut kontrollieren, würdest du sagen? Mhm. Oder ist es eine einfache Rechnung?
Ja, es ist leider gar keine Rechnung. Mhm. Es gibt natürlich Dosierungsempfehlungen von den Herstellern, ne? Also die mal Daumen essen, sage ich mal. Aber Das war eines der schwierigsten Dinge für mich zu lernen, waren Sedierungen als Anästhesist. Vollnarkose ist easy. Das ist einfach 1 und 0. Also der Patient ist wach und dann ist er nicht mehr. Aber diese Sedierung ist, wie du sagst, ist ein Drahtseil und ist furchtbar anstrengend. Du musst die ganze Zeit am Ball bleiben. Du musst die ganze Zeit gucken, atmet er noch, ist er noch da, ja, er schluckt, Schutzreflex sind da. Also es ist viel, viel anstrengender am Anfang, wenn man so lernt. Ne? Also viel, viel anstrengender als die Vollnarkose, Sedierung zu lernen. Und es ist auch ein bisschen ein Spiel von Trial and Error, weil immer dieses, wenn sie in diese Vollnarkose abrutscht, brauchst du deine Skills, um es, um den Patienten aus dieser Gefahrenzone, der zum Beispiel zu wenig Sauerstoff, um den rauszuholen. Thema Maskenbeatmung, Thema Atemwege frei machen. Ne? Das hast du vorhin schon erwähnt, dieser spezielle Griff, ne, dass man dem Patienten hilft, dass er selbstständig atmen, doch noch atmen kann. Und es ist immer ein am Ball bleiben und überprüfen, wo auf dem Seil man sich gerade findet, wo man hinschwankt, gerade ins zu wach oder gerade ins zu tief. Also das ist, es ist anstrengend zu lernen, aber mit den Jahren kommt die Erfahrung, dass auch das dann, dass einem das dann sehr, sehr in den meisten Fällen dann doch einfacher fällt, als man es am Anfang für möglich gehalten hat.
Das finde ich aber ganz spannend, weil das verstärkt natürlich nochmal die Frage in meinem Kopf, was verleitet einen Kardiologen, der damit überhaupt keine Berührungspunkte während seiner Arbeitszeit hatte, denn dann dazu zu glauben, dass er so eine Sedierung, die halt für Anästhesisten schon anfangs herausfordernd ist, ne, dass er glaubt, ach ja, das machen wir mal eben so. Jetzt hat Conrad Murray Michael in der Todesnacht ja zusätzlich zu dem Propofol auch Diazepam, Lorazolam, Midazolam, genau, ich glaube, das war es, verabreicht.
Ja.
Die genaue Auflistung mit den groben Uhrzeiten hatte ich dir gegeben, wobei auch da bei den Dosen ist so ein bisschen Vorsicht geboten, weil das ist das, was er gesagt hat.
Er sagt,
die Wahrscheinlichkeit, auch mit Blick auf die Toxikologie, liegt nahe, dass die Dosen doch ein bisschen höher waren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn diese sedierenden verschiedenen Medikamente kombiniert werden und dann noch mit Propofol, was hat man dann zu erwarten? Wie wirkt sich das aus?
Das hattest du in deiner letzten Folge schon ziemlich komplett akkurat dargestellt, dass vor allem die Wirkung auf die Atmung, auf die Atemdämpfen mit Kombination dieser beiden Substanzklassen verstärkt wird. Also die Atmung, die Auswirkung auf die Atmung, wenn man zusätzlich zu diesen Benzodiazepinen, ist ja auch interessant, dass er da diesen Mix genommen hat und nicht bei einem geblieben ist. Gott, what?
Ja, dafür müsste man sich halt auskennen, ne?
Ja, wahrscheinlich. und dazu noch Propofol, das verstärkt einfach diese unglaubliche Wirkung auf die Atmung und auf die Atemdämpfung. Die Mengen an sich, die er von den einzelnen Benzodiazepinen genommen hat, ist eher gering.
Deswegen mutmaßlich.
Weiß ich wirklich nicht, ob er wirklich da die Wahrheit gesagt hat. Aber selbst wenn das die Menge gewesen wären und dann die Menge an Propofol, die er leider bekommen hat, sagen wir es so, auch ohne diese Benzodiazepine hätte diese Menge an Propofol ausgereicht, um diesen Atemstillstand zu verursachen.
Er selbst hat ja behauptet, Michael lediglich 25 Milligramm gegeben zu haben. Was würde das für einen erwachsenen Mann bedeuten?
Das würde kurzzeitig ein angenehmes Gefühl machen für ein paar Sekunden und dann wieder nichts. Also 25 Milligramm sind für einen Mann von Michaels Statur. Es war ja nicht sein erstes Mal Propofol, wie wir wissen. Also das hätte ihm gar nichts gemacht.
Okay, also und das hätte demnach auch nicht zu einem Atemstillstand, zu einem Propofol-bedingten Atemstillstand geführt.
Nein.
Und mit Blick auf das toxikologische Gutachten, ich muss gestehen, ich werde nur bedingt schlau daraus. Ne? Ich habe ja keine Ahnung.
Ja, also das... Genau, das toxikologische Gutachten. Ich bin auch kein Rechtsmedizin, ne? Kave, alles, was ich sage, mit ein bisschen Vorsicht genießen.
Eine
aber
Kave,
was
Vorsicht,
ich sagen kann, so ist.
Kave heißt auf medizinisch Vorsicht. Und das schreibt man immer, wenn der Patient irgendwie, wir haben eben noch darüber gesprochen, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir Deutsch reden. Gott. Ja, also Kabel bei deinen Aussagen. Es ist Vorsicht.
Kabel, genau. man nimmt verschiedene, aus verschiedenen Körperregionen Blut ab und misst dann die Konzentration zum Beispiel von Propofol oder Benzodiazepin. Das eine, den einen Ort ist die Vene in der Leiste, die sogenannte Femoralvene, weil das ziemlich, wir nennen das zentral, also nah am Herzen ist und bei Todeseintritt noch wahrscheinlich eher die Konzentration hat, die man zur Untersuchung braucht, als jetzt irgendwo, wenn ich eine Rahmenvene wie beim Blutabnehmen, beim normalen Nehmen. Dann wird, soweit ich weiß, aus dem Herzen direkt auch noch was genommen. Dann wird der Wert in der Leber überprüft. Man kann auch im Gehirn die Substanz messen. Und es wird im Urin überprüft. Wobei die Urinaussage am ungenauesten ist, weil da kommt es natürlich auch an, ja, wie viel Urin war denn in der Blase zum Zeitpunkt des Todes. Das würde das Ganze verdünnen. Also das Urin ist immer eher für diese akuten Feststellungen nicht so günstig wie die Blut- und Gewebskonzentrationen, die ja auch da in diesem Gutachten vorliegen tatsächlich. Und die Zahlen, die wir da sehen, ganz egal aus welcher Körperstelle, die sind einfach absolut nicht mit der Aussage von Murray vereinbar. Okay. Also diese 25 Milligramm, die hätte man überhaupt nicht gesehen. Die wären weg, die wären komplett
verstoffwechselt
gewesen.
Okay. Ja genau, wir haben hier Herzblut, 3,2 Milligramm pro Milliliter, Mikrogramm, wie viel ist das?
Ich glaube Mikrogramm sind es.
Genau, Mikrogramm pro Milliliter. Dann wurde im Krankenhaus, glaube ich, Blut abgenommen, 4,1 Mikrogramm. Dann das hier aus der Femoralis-Arterie, 2,6 und so weiter. Und
aus
so
der Vene,
fort.
Genau. Genau, die all diese Werte sind einfach mit einer kompletten Vollnarkose. Und selbst da, selbst für eine Vollnarkose in einer herkömmlichen Dosierung, sehr, sehr hoch.
Oh, wow, okay. Also selbst für eine Vollnarkose wären das hohe Werte. Hoch. Und es war, also ich habe jetzt nur die Propofol-Werte gelesen. Dazu kamen eben noch Werte von
Benzodiazepine.
Genau, das hören wir aber auch dann im Part 2 nochmal ausführlicher. Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Okay, das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich hatte, also es wurden ja auch Anästhesisten als Gutachter natürlich einberufen, um den Fall zu beurteilen vor Gericht. Und einer sagte auch, es wäre halt eine Dosis, mit der du irgendwie einen Rhinoceros hättest lahmlegen können und keine 25 Milligramm. So, also.
Das ist alles, dieses Gutachten deckt sich einfach mit der Szenerie, die sich präsentiert hat, als die Rettungskräfte ins Zimmer gekommen sind. Und wir reden da von diesem, ich glaube dann auch im Gerichtsverfahren, zentralen Beweisstück von dieser Propofol-Flasche, die an diese Aufhängung oder diese improvisierter Infusionsbeutel aufhängen, das hast du in der letzten Folge ziemlich gut erklärt.
Ja.
Ist es vereinbar, dass einfach die gesamte Flasche Propofol
in den Patienten gelaufen
ist?
Ja, 100 Milliliter.
Richtig,
vor allem auch an so einem Tropf,
genau,
wo du halt gar
richtig,
nichts dosieren kannst. Ne? Also ich glaube, es gibt ja den Kurt TV, wo du dir die Verhandlungen angucken kannst. Und da hat eben dieser Dr. Schäfer auch gesprochen. Und ich glaube, in Ordnung dosiert wäre es mit einem Tropfen Propofol alle 17 Sekunden. Aber jetzt stell das mal ein mit dieser Klemme.
Ja,
alles andere wäre schon wieder
nicht,
zu viel. Also
Also ich habe ganz viel darüber nachgedacht. Mein erster Gedanke war, ja gut, der Murray ist raus und Michael hat es hochgedreht, weil er einfach nicht schlafen konnte. Aber dann habe ich gelesen, die haben ja keinerlei Fingerabdrücke von Michael in der Rollklemme feststellen können, sondern nur von Conrad Murray. Also er war der Einzige, der diese Rollklemme betätigt hat. Ich glaube, es ist, und da sprechen wir jetzt, da kommen wir in den Bereich der menschlichen Fehler. Ich glaube, der hat das Ding aufgedreht, ist rausgegangen, hat vergessen, dass es aufgedreht hat. Das, glaube ich, ist passiert.
Vielleicht, ich muss sagen, es fällt mir schwer, bei Dr. Conrad Murray unvoreingenommen zu bleiben. Ich habe viele Interviews von ihm gesehen. Er macht auf mich persönlich einen sehr arroganten Eindruck. Auch da reden Pia und ich noch im zweiten Part drüber. Er ist ja auch, also er gesteht sich ja auch absolut keinen Fehler ein. Und auch was dieses, auch das da, das würde ihn nicht mal schützen, dieses, er hat es aufgedreht, kurz raus, hat vergessen, weil du darfst da, also, und auch dieses Argument, Michael Jackson, also er hat ja auch vor Gericht argumentiert, Michael Jackson habe sich das Propofol, sei es jetzt als Bolus mit einer Spritze, ich glaube, das war die Variante, die er irgendwie angeführt hatte, selbst injiziert. Was hat dein Patient am Propofol zu schaffen? Wie kommt er überhaupt? Ne? Also das darf ja nicht sein. Das ist ja auch die Verantwortung eines Arztes.
Auch das. Ne? Auch das, ja.
Dass der Patient.
Wenn wir den Patienten verlassen, das ist ein weiteres zentrales Merkmal dieses Falles, die dem Anästhesisten an sich besonders wehtun, weil erstens ist es gesetzlich so vereinbart, beziehungsweise es steht in den Leitlinien, sowohl deutsch als auch amerikanisch. Jeder Patient, der Befohl bekommt, egal vom Anästhesisten oder wie bei einer Gastroskopie, von speziell ausgebildetem Personal, der darf nicht verlassen werden. Er darf weder vom Arzt noch von der Pflegekraft in diesem Fall dann irgendwie verlassen werden. Das ist einfach absolut verboten und das nehmen wir auch sehr, sehr ernst in der Anästhesie.
Ja.
Also das ist ein absolutes, wie ein Mantra, also da sind wir wie so ein Kult auch. Ne? Wenn der Patient einmal in Narkose ist, wenn der einmal was von uns bekommen hat, dann verlässt der Arzt, der Anästhesist, nicht die Seite des Patienten. Der geht nicht aufs Klo, der macht gar nichts, der bleibt einfach nur da.
Ja.
Und das ist etwas, was sehr, sehr selten im medizinischen Umfeld ist, diese komplette 1:1 Betreuung über Stunden lang. Und das ist das, was Conrad Murray verletzt hat und das ist das, was auch zum Tod geführt hat einfach und was man ihm als eine der Fehler, die er begangen hat in dieser Nacht, der größte Fehler war. Einfach.
Ja, das Einzige, womit ich mich wirklich schwer tue, aber das dippt schon wieder so in den Bereich des Vorsatzes, da sind wir ja noch gar nicht in der Folge, aber dass ich mit ein Arzt
bin ich gespannt,
kann doch nicht, also er kann doch nicht wirklich nicht gewusst haben, dass diese Menge Propofol, oder meinst du, also ist das so?
Nein, er hat es sicher gewusst und deshalb denke ich, dass er nie beabsichtigt hat, diese Menge zu verabreichen.
Ach so. Du meinst, er hat aus Versehen die Menge verabreicht.
Ja, also ich erkläre das nochmal mit dieser Infusion und mit dieser Rollklemme. Und der Grund dafür, warum per Infusion einfach kein Medikament gegeben werden sollte. Besteck mit dieser Rollklemme dran ist, um Flüssigkeit zu geben, Infusionsflüssigkeiten. Die haben keinen Wirkstoff. Und ich merke das regelmäßig, wenn ich gerade viel zu tun habe, weil ich auf viele Dinge gleichzeitig achten muss. Also komplexer Patient, komplexe OP, komplexe Narkose.
Im Fall von Murray viele Mails, viele Anrufe.
Viele Mails, ja, was man halt so tut irgendwie. Während mein Patient da, ich glaube, ist okay. Dann drehe ich diese Rollklemme auf, Infusion, mache schnell was anderes und dann ist dieser Gedanke weg. Und dann drehe ich mich 5 oder 10 Minuten später um. Oh, jetzt ist mir fast die ganze Infusion reingelaufen. Naja, ist nicht schlimm. Ja, hat für den Patienten, dann pinkelt er es aus. Ja, das ist Wasser. Das ist so, als ob er jetzt halt 1 Liter getrunken hätte, bei Gesunden. Ja,
ist ja eigentlich sogar gut.
Der Patient
soll ja hydriert sein.
Manchmal ist Flüssigkeit auch notwendig, ne? Und ich rede jetzt von gesunden Patienten, weil andere Kollegen, die jetzt zuhören, denke ich, um Gottes Willen, ne? Herzkranke Patienten oder nierenkranke Patienten ist was anderes, da öffne ich auch nicht diese Rollklemme einfach so. Da mache ich das tatsächlich so, wenn ich diese Rollklemme öffne, dann lasse ich die nicht los. Wenn ich etwas genau dosieren will oder Angst habe, dass wenn da zu viel reinläuft, das fatale Folgen hat, dann lasse ich diese Rollklemme nicht los, bis ich diese Menge, die ich gegeben wollte, gegeben habe. Dann mache ich zu und dann gehe ich wieder woanders hin und mache was anderes, gehe einen anderen Zugang oder mache was auch immer gerade dann da ist. Und ich glaube, dass der das, wie lange war der am Patientenbett, also Patientenbett sage ich schon, wie lange war der bei Michael? Der war müde, der war vielleicht genervt. weil es hat nicht geklappt, dass er ihn, weiß ich nicht, entziehen wollte vom Propofol. Michael hat immer noch nicht geschlafen, er hat immer genervt, die haben gelabert die ganze Nacht, er hat Anrufe bekommen auf sein Handy, er musste aufs Klo offensichtlich, keine Ahnung, er hat vielleicht gar nichts gegessen die Nacht. Jetzt hängt er dieses Ding an, jetzt gibt er ihm mal einen Bolus, ja, macht diese Rollklemme auf, macht wieder was anderes und dann, okay, ah, er schläft jetzt ein, super, schon besser, ich gehe mal kurz raus aufs Klo. Und als er zurückkommt, ist diese gesamte Flasche drin, weil er die Rollklemme nicht zugemacht hat.
Aber dann würdest du doch sofort sowas wie Flumazenil oder so, oder zumindest sofort Hilfe verständigen und nicht noch 20 Minuten warten.
Nee.
Nee?
Nee? Da kommt jetzt der menschliche Psyche ins Spiel. Flumazenil, muss man sagen, wirkt nicht gegen Propofol. Es gibt nichts, was den Wirkstoff von Propofol antagonisiert.
Es hätte
Wenn es drin
lediglich,
ist, ist es drin.
Okay, es hätte lediglich also, die anderen Medikamente hier, Midazolam, Lorazepam,
genau.
Ein bisschen. Okay.
Genau, ja.
Ja, gut, dann kam das wohl
Erste, was,
zu spät.
Ja. Das Erste, was der denken muss, wenn der reinkommt, er hat gesagt, er hat die Sättigung gesehen bei 88, 87, so irgendwas, hat er zumindest gesagt. Also schon niedrig, aber noch nicht so, dass ich jetzt denken muss, scheiße, der ist tot. Ja, also es ist niedrig und ich wäre alarmiert. Aber ich wette mit dir, das Erste, was der gemacht hat, ist den Clip an den anderen Finger und ausprobiert, ob sie da besser ist.
Ja.
Ich glaube, der hat das erstmal nicht geblickt, was Sache ist. Und dann hat er probiert und dann, nee, wird immer noch nicht besser. Wir
ja.
wissen nicht mal, ob er das Licht angemacht hat, um
dazu,
zu sehen, ob er blau ist. Also
dazu muss man sagen, genau, diese Clips, eben diese Pulsoximeter für alle Leute, die zuhören und die Dinger noch nicht benutzt haben, die sind nicht immer sehr genau. Also wenn das so auf halb acht hängt, dann geht die Sättigung auch runter und dann, deswegen
genau,
erstmal auf einen anderen
ja.
Finger setzen.
Ja, genau, das ist immer das Erste. Und dann, nee, es wird nicht besser. Und dann muss ein Punkt gekommen sein, an dem er gemerkt hat, scheiße, hier stimmt was nicht. Er wird versucht haben, ihn wach zu machen, keine Reaktion. Wenn das Licht angemacht hat, hätte er dann auch langsam gesehen, dass die Lippen blau sind. Also das ist das, was passiert, wenn kein Luft in den Körper kommt. Dann werden die Lippen blau, das Gesicht blau und dann wird es irgendwann grau. Und dann wird er möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt überprüft hat, ob Michael atmet, aber er hat den Puls versucht zu tasten, hat ihn auch gefunden. Wobei wir nicht wissen, ob das, was er getastet hat, nicht sein eigener Puls ist. Das ist immer das Problem, Pulstasten selbst, da gibt es tausend Untersuchungen, selbst medizinisches Fachpersonal, Pulstasten ist immer problematisch, weil du immer eher deinen eigenen aufgeregten Puls tastest als der des schwachen Patienten.
Ja.
Und wenn er jetzt so langsam realisiert, hier läuft was falsch, da können schon 5 Minuten vergangen sein. Und dann kommt dieses, okay, er holt Hilfe im Haus, dann geht's los im Gehirn. Dann ist das, was wir Krisenmanagement nennen Anästhesisten. Auch da sind wir speziell ausgebildet in solchen Situationen, wie auch uns passieren. Ja, alles fährt mal den Bach runter. Und dann hast du deinen klaren Ablauf als erstes Hilfe holen, als zweites versuchen, den Patienten Luft reinzukriegen, als drittes, viertes, fünftes, etc. Dann läufst du diesen Schema. Aber wenn du diese Notsituation nicht kennst, dann gibt es nichts, auf das du dich verlassen kannst. Dann bist du und dein Gehirn und deine Mache ist der schlimmste Feind. Du kriegst Panik, du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst. Wenn in dieser Situation ein Spezialist, ein Anästhesist oder ein Intensivmediziner, Notfallmediziner den Raum betreten hätte, gäbe es von mir jetzt geschätzt ungefähr 57 verschiedene kleine Teilschritte, kleine Aufgaben, die zu bewältigen wären, um die Situation zu kontrollieren. Und die müssen in der richtigen Reihenfolge passieren. Und das ist eine Kunst, die trainiert werden muss.
Mhm.
Und als Internist, Kardiologe in einer Praxis, hat er niemals so ein Training durchlaufen, nehme ich an. Und wenn die Panik einmal da ist, hast du nichts, worauf du dich verlassen kannst.
Zumal er
ich glaube,
auch
alles, was er gemacht hat, ja.
Zumal er auch alleine war, ne? Also normalerweise hat man ein Team um sich oder man ist zumindest
richtig,
zu zweit, ne? Die Anästhesie hat ihre Anästhesiepflege und so weiter und so fort.
Ganz genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch gesetzlich wieder verboten, Sedierung und Vollnarkose ohne Assistenzpersonal zu machen. Und das, was er gemacht hat, sind einfach Fetzen, die ihm ins Bewusstsein gekommen ist. Ich muss erste Hilfe, ich muss Herzdruckmassage machen. Ah klar, Herzdruckmassage kann ich. Oh verdammt, er liegt im Bett, ist viel zu weich. Ah, habe ich meine andere Hand drunter. So kann man sich erklären, wie diese ganzen absolut katastrophalen Versuche des Basic Life Support, so nennen wir das, der ja genau festgelegt wird. Aber Panik macht genau diese einzelnen Handlungsschritte zu einer absoluten Katastrophe bei
also,
Murray.
Du glaubst, es war einfach wirklich das Resultat seiner Überforderung und einer Panikreaktion,
absolut.
Weil er...
Ja.
Okay.
Absolut. Ich weiß nicht, was du alles rausgegraben hast, was in Richtung Vorsatz geht. Da bin ich super gespannt drauf. Aber ich denke mir immer, da gibt es viel, viel leichtere Methoden, die ein Arzt definitiv kennt. Also ich weiß, wie man definitiv jemand schlafen legt, sodass er nicht wiederkommt und da keinerlei Spur ist.
Was?
Also das weiß jeder Arzt. Ja.
Jetzt will ich nachfragen.
Weiß ich nicht. Nee, du hast zu viele Follower, das mache ich nicht. Sorry, du bist zu gut. Da sind wir, die Bühne ist zu groß.
Okay.
Ich sage nur, dass ja. Also, es wäre viel, viel leichter und viel safer.
Und viel, okay.
Es sei denn, er ist ein sehr dummer Mensch. Das weiß ich nicht. Ne? Mhm. Die Dummheit des Einzelnen darf man auch nicht unterdenken. Kann sein. Deswegen, ich bin super gespannt, was hier aussieht. Ja,
und das wäre ein Stoff, der wäre genauso leicht zu beschaffen gewesen für ihn und den hätte er
leichter.
Viel leichter. Okay, und dann wäre es auch nicht nachweisbar. Und du sagst, jeder Arzt wüsste das.
Ja.
Okay. Na gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich hatte noch aufgeschrieben als Frage, was sich medizinisch verändern würde, also oder verändert, wenn man Propofol nicht als einmaliger Bolus, sondern eben über eine längere Zeit kontinuierlich zuführt. Also ein Bolus ist ja eine aufgezogene Spritze, das wird dann einmal injiziert zum Einschlafen oder so. Und normalerweise kontinuierlich wäre halt über so Perfusoren-Spritzen, wo dann immer eine Rate
ganz
abgegeben
genau
wird. Oder über einen Tropf. Bitte nicht. Aber wo ist, da,
nicht.
Wo ist da medizinisch der Unterschied?
Ja. Das ist schon super pharmakologisch, was du da ansprichst. Richtig cool. Wir haben Medikamente, bei denen ist nämlich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied, ob ich die als Bolus gebe oder über eine längere Zeit. Und bei manchen Medikamenten spielt das absolut gar keine Rolle. Das nennt sich, aufgepasst, jetzt gibt es einen Fachbegriff.
Alle mitschreiben.
Kontextsensitive Halbwertszeit.
Kontextsensitive Halbwertszeit. Aber das ist ein schönes Wort, weil das kann man sich herleiten.
Ja.
Das ist gut.
Die Halbwertszeit bezeichnet, sagt etwas darüber aus, wie schnell die Wirksamkeit, sagen wir mal, eines Stoffes weg ist, sobald er in Menschen gespritzt wurde. Ja? Wir wissen, dass es bei Propofol sehr kurz wirksam ist, ne? Hat eine schnelle Halbwertszeit. Das ist nach Minuten eigentlich weg. Wenn ich so einen Bolus gebe, je nach Dosierung aber auch, ne? Das ist ein Unterschied, ob ich, wie Murray es anfügt, 25 Milligramm, das nach 1-2 Minuten weg ist, oder 200 Milligramm. Das ist jetzt eine Dosierung, die ich bei einem gesunden Erwachsenen, sage ich mal, bei einer Narkoseeinleitung spritzen würde. Ja, 150 Milligramm so ungefähr. Das dauert dann schon so 15 Minuten, bis es weg ist, weil es eben ein großer Bolus ist. Deine Frage bezieht sich ja aber jetzt nicht auf die Dosierungen, sondern ob ich es einmal gebe oder über einen längeren Zeitraum. Und da gibt es tatsächlich beim Propofol fast keine Unterschiede. Also das ist trotzdem relativ schnell weg, wenn ich diese lange Zeit Applikation, wenn ich die beende, dann trotzdem wird das schnell abgebaut. Gibt es einige Ausnahmen? Jeder Mensch ist anders. Wir hatten mal jemanden, wir können es uns immer noch nicht erklären, die hat eine Stunde lang trotzdem noch geschlafen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Aber rein pharmakologisch ist es so, dass sich die Halbwertszeit nicht verändert, nur weil ich das über einen längeren Zeitraum gebe.
Also
andere Medikamente sind anders.
Okay, also ist Propofol nicht sehr kontextsensitiv. Und
sehr gut, wow. Ja.
Wow.
Genau.
10 Punkte.
Genau. Ja.
Nee, okay.
Genau.
Das finde ich auch sehr spannend. Okay, das heißt also auch, wenn man das kontinuierlicher gibt, dann hat man einfach nur eine gestückelte Wirkung. Also einfach, man streckt das einfach, eine
man
leichtere Wirkung
genau.
über einen längeren Zeitraum
Richtig.
Dann.
Das ist genau das, was man während einer Narkose macht. Wir geben das Propofol dann während der gesamten Zeit der Operation. Und trotzdem, wenn ich das ausschalte, sind ja die Patienten idealerweise mit der letzten Hautnaht wach.
Ja.
Also das ist
ja, das
genau
stimmt.
das, was bei einer Narkose passiert letztendlich.
Die Rettungskräfte wurden erst deutlich später verständigt, so 20,
Ja,
25
ja.
Minuten. Wie entscheidend sind bei einem durch Atemdepression verursachten Kreislaufstillstand diese Minuten?
Alles entscheidend. Also wir wissen nicht, wie lange Maike schon atemdepressiv war, bevor Murray wieder ins Zimmer gekommen ist überhaupt. 87 Sättigung, wenn das stimmt, da wäre noch alles zu holen gewesen. Ja, da war noch nichts verloren in diesem Moment. Aber diese 20 oder 25 Minuten, das war das, was ihm das Leben gekostet hat. Also das sind Zurufen von Experten, die, ja, wie wir es wissen, problemlos eine Intubation gemacht haben und problemlos ihn beatmet haben. Das ist die Zeit, in der das Gehirn, wenn nicht sogar dann, ich glaube auch der Kreislauf ist, war dann letztendlich zum Stillstand gekommen. Aber das Gehirn ist schon nach wenigen Minuten unwiderruflich weg.
Tot. Okay. Murray hat dann ja auch noch gegenüber den eintreffenden Sanitätern verschwiegen, dass er Propofol verabreicht, überhaupt verabreicht hat. Wie relevant ist denn so eine Information für Rettungskräfte, für die weitere Behandlung?
Also in dem Zustand, in dem sich Michael befunden hat, als die Rettungskräfte eintraten, ist es für die, sage ich mal, ersten 5 bis 10 Minuten tatsächlich irrelevant. Denn er war zu diesem Zeitpunkt reanimationspflichtig. Also das nennen wir so, wenn wenn jemand tot ist, aber wir davon ausgehen, dass wir vielleicht noch was, noch ihn wieder zurückholen können. Und das ist immer gleich. Also der Ablauf von Reanimation bei diesen Experten, also bei medizinischem Personal, der Advanced Life Support, nehmen wir das, ist immer gleich. Du hältst die Herzdruckmassage aufrecht, du etablierst die Beatmung, indem du entweder durch eine suffiziente Maskenbeatmung oder entweder durch eine Intubation dafür sorgst, dass wieder Sauerstoff in den Körper kommt. Die ist immer gleich. Also die ersten Minuten werden tatsächlich gleich abgelaufen. Aber ja, ich habe mich auch gefragt, wie es denen wohl ging. Ne? Also das sind ja die Paramedics, die da gekommen sind.
Ja.
Also das US-amerikanische System hat keinen Notarzt, wie zum Beispiel in Deutschland, dass präklinisch Ärzte rausgehen, sondern das sind speziell geschulte Paramedics, die auch die Fähigkeiten haben, die jetzt, sage ich mal, ein Notarzt hat. Aber das muss schon hart gewesen sein, ne? Die kommen in dieses Zimmer und da liegt der King of Pop. Und jetzt mal
hören wir auch
an,
noch,
ne?
Also, in Part 2, hast du auch
super,
noch richtig
ja,
gehört. So der erste Eindruck, da habe ich mir auch Interviews angesehen. Einer hat es erst überhaupt nicht geschnallt, bis dann halt der Kollege irgendwie sagte, also nur den Namen Michael Jackson gesagt hat und dann ging dem halt ein Licht auf. Ja, es muss eine sehr surreale Situation für alle Beteiligten gewesen sein, keine Frage. Kann man, also da weiß ich auch nicht, ob das wahrscheinlich, müsste ich wahrscheinlich auch eher einen Rechtsmediziner fragen, aber ich versuch's mal. Kann man anhand einer postmortalen Propofol-Konzentration zuverlässig zurückrechnen, wie viel Propofol ein Patient bekommen hat? Und wir hatten eben schon über so ein bisschen die verschiedenen
Körperzahlen
gesprochen, wo man Blut abnimmt. Da meintest du hier die Femoralis, die Vene.
Genau. Ja, genau. Also sicher nicht auf den Milliliter oder Milligramm genau. Also das nicht. Aber wir können auf jeden Fall sagen, ob die Menge, die verabreicht wurde, in einem Bereich liegt, der eher gering war oder der hoch war. Und der Bereich, der gefunden wurde, war sehr hoch. Das kann man schon zuverlässig sagen.
Okay.
Also der war so hoch, dass man zuverlässig sagen kann, dass es sehr viel Propofol war.
Ja, zu viel Propofol für eine kurze Sedierung.
Eine Sedierung.
Ja.
Ja.
Okay. Im Prozess stehen sich ja im Wesentlichen zwei Theorien gegenüber, haben wir eben auch schon kurz angerissen. Eine länger andauernde Propofol-Infusion eben über den Tropf und die Möglichkeit einer bolusmäßigen Selbstinjektion durch eine Spritze durch Michael Jackson selbst. Kannst du aus rein anästhesiologischer Sicht beurteilen, welches Szenario besser zu den Befunden passt? Du hattest eben schon so ein bisschen rekonstruiert. was du glaubst?
Also ich glaube, anhand der Befunde kann ich es nicht sagen, aber ich kann es anhand der Wahrscheinlichkeiten sagen, von der Szenerie, die beschrieben wurde, die vorgefunden wurde. Mhm. Und wir wissen nicht, in welchem Zustand Michael gerade war, also ob wirklich gar keine Wirkung der Benzos war, im Sinne von, man ist so ein bisschen wie beschwitzt, man ist schwach, also so ein bisschen nebelig. Man
bisschen wie angeschwipst, so ein bisschen, ne?
Super genau.
Angetrunken, flauschig
also der Vorgang, ich beschreibe mal den Vorgang, wenn wir davon ausgehen, dass er sich selber eine Spritze verabreicht hat, der Vorgang des Propofols verabreichen in einem Bolus wäre folgender gewesen, weil wir wissen ja, dass er nicht die Finger an der Rollklemme der vorbereiteten Infusion hatte, das wissen wir. Also er hätte sich eine andere Spritze irgendwo beschaffen müssen. Das bedeutet, er muss die Spritze, ist in der Verpackung, die muss er öffnen. Dann muss er eine Kanüle öffnen, gut, man kann es auch ohne Kanüle aufziehen, aber die Fläschchen, die verwendet wurden, die haben so eine Gummimembran und die muss durchstoßen werden. Das heißt, da braucht man eine spitze Kanüle, die man auf die Spritze aufsteckt, dann durchstößt man den Gummi und dann zieht man das auf. Gut, dann hat man es aufgezogen, dann stellt man das andere Zeugs wieder irgendwo hin, also das Fläschchen, dann legt er sich wieder hin und dann muss er in den Infusionsport seiner Infusionsleitung das Propofol injiziert haben. Und was macht er dann mit der Spritze? Die muss ja dann irgendwo sein. Ne? Also der wird danach, nach dieser Injektion, nicht fähig gewesen sein, aufzustehen und diese Spritze so zu entsorgen, dass man die nicht findet mit seinen Fingerabdrücken drauf. Und meines Wissens nach ist nichts davon mit seinen Fingerabdrücken gefunden worden.
Wüsste ich auch nichts von.
Das ist unwahrscheinlich. Hm. Und
wir haben ja auch immer noch
sinnlos. Also wenn, dann hätte er diese Rollklemme benutzt. Wenn er mehr gewollt hätte, dann hätte er diesen Tropf, der da lief, einfach aufgedreht.
Und das ist ja,
weil er hat gesehen, er hat jetzt so oft schon gesehen, wie das geht. Er wüsste das, wie das geht.
Und hat allein diese bloße Existenz dieser Tropfkonstruktion spricht ja auch schon eher dafür, dass das Medikament verabreicht wurde und dass es nicht immer wieder aufgezogen wurde.
Richtig, Murray hat ja zugegeben, er hat zugegeben vor Gericht, dass er diese Konstruktion gebraucht hat. Mhm. Und er wollte aber durch diese Konstruktion 25 Milligramm gegeben haben, was unmöglich ist zu dosieren mit dieser Konstruktion. Aber er gibt zu, dass er das gemacht hat, um diese von ihm gewünschte Dosis abzugeben.
Ja.
Also das, wissen wir, ist nicht durch Michael entstanden. Ich kann mir das nicht, das ist nicht machbar, dass er irgendwie eine weitere Spritze aufgezogen hat, um die sich selber zu setzen.
Mhm.
Okay. Da hätte man Spuren gefunden, man hätte etwas gefunden.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Ja.
So. Wir kommen zu meiner letzten Frage.
Oha, oha.
Ist Michael Jackson deiner fachlichen Einschätzung nach an einem grundsätzlich gefährlichen Medikament gestorben oder vor allem daran, dass ein Medikament, das unter den richtigen Bedingungen sicher eingesetzt werden kann, unter völlig ungeeigneten Bedingungen verwendet wurde? Oder eine Mischung
aus beiden?
Ganz klar,
letzteres. Nee. Es ist ganz klar letzteres, weil das Medikament, das Propofol, das macht das genau, wozu es gemacht wurde.
Kurz das Propofol-Image wieder ein bisschen aufwerten.
Genau, es macht Schlaf und wenn man das möchte, auch tiefen Schlaf.
Es macht kein Schlaf, Narkose, Sedierung.
Entschuldigung, es macht Bewusstlosigkeit, ja, und wenn man das möchte, tiefe Bewusstlosigkeit.
Ja.
Und die Art und Weise, wie es verwendet wurde, ist gegen jeglichen medizinischen, auch Ehrenkodex, ja. Mhm. Der erste Kodex der Medizin heißt, du sollst keinen Schaden zufügen. Und jemanden mit einer Insomnieerkrankung Propofol anzubieten, das ja funktioniert, ihm also dieses Gefühl der Erleichterung zu geben mit einem Medikament, das langfristig aber ihm nicht helfen wird, das ist eindeutiger Schaden.
Das ist so also eine Täuschung allein, fast, ne? Also diese diese Abhilfe
ist grausam.
In Aussicht.
Das ist grausam.
Stellen,
ja. Das ist grausam und ich mache den Menschen dann von mir abhängig, gibt schön Geld, ja. Mhm. Aber es ist grausam, es ist gegen jegliche medizinische Ehre. Dann auch diese, ich kenne nicht, du hast vorhin das Wort Arroganz benutzt, das, okay, führe ich jetzt weiter, zu denken, dass es, dass die Gefahren, die passieren können durch Propofol, von mir als Conrad Murray gehandelt werden können, das zeugt einfach von Unerfahrenheit mit diesem Medikament. Denn jeder, der damit umgeht, weiß, dass es Situationen geben wird, in denen ich es nicht mehr handeln kann und ein Team braucht, was um mich rum ist.
Ja.
Also jeder, egal wie lange, er könnte noch der oberste Oberarzt, der langjährige Erfahrung hat, jeder hat Respekt davor und jeder weiß, egal was, wenn ich das benutze, brauche ich ein Team hinter mir.
Hm.
Und das einfach nicht zu haben, diesen Gedanken zeigt, dass er keinerlei Erfahrung damit hat, mit diesem Medikament. Und es trotzdem zu benutzen, das ist die Fahrlässigkeit, die er gemacht hat. Mhm. Und dann den Patienten zu lassen, zu verlassen, das hat vielleicht auch wieder etwas mit Unwissenheit, Arroganz, Unfahrlässigkeit, mit allen drei eigentlich zu tun. Also es ist, ich denke, es ist eindeutig auf die Medical Misconduct, nennen die das dann, glaube ich, auf dieser einzigen Person zurückzuführen, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Wir hatten ja auch in Part 1 darüber gesprochen, also oder thematisiert, dass ein Anästhesist angefragt wurde und dass man den dann aber doch nicht. Ich glaube auch, das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, also als wäre fast irgendwie eine Art von Bewusstsein dafür da gewesen oder fast so ein bisschen Schuldbewusstsein, dass wenn man jetzt jemanden fragt, der wirklich Ahnung hat, der wird das wahrscheinlich ausschlagen oder wird sagen, mache ich nicht oder mache ich nur unter Gegebenheiten XYZ. Also ne, es gab ja auch diese Berichte von diesen beiden deutschen Anästhesisten, die ihm dann tatsächlich mit Sack und Pack angereist kamen und alles. Ja,
auch das ist, ist vielleicht wäre es technisch sicherer gewesen, wenn ein Anästhesist gemacht hätte, rein technisch, aber es wäre weiterhin höchstgradig Medical Misconduct geworden. Das ist jemanden, der an Insomnie leidet, Propofol anzubieten
allein da
als
schon.
Lösung, ne, als mittelfristige oder langfristige Lösung, das ist hochtragender medizinischer Fehler. Okay. Das ist gefährlich, das ist katastrophal. Ja.
Okay, gut. Vielen Dank, liebe Monika.
Das sehr gerne. Das hat Spaß gemacht.
Ja, dass ich mich mir auch. Es war wahnsinnig aufschlussreich. Ich fand es wahnsinnig spannend und habe noch mal richtig viel gelernt. Und also man merkt einfach doch, Experten haben noch mal eine andere Sicht auf die Dinge und die stellen sich auch andere Fragen. Also, ne, also man kommt irgendwann, man guckt durch eine andere Brille. Das ist einfach so. Und die kann ich mir dann auch eben durch meine Recherche irgendwie nicht aneignen. Und deswegen vielen, vielen Dank.
Ja, es ist, ja.
Richtig cool, dass du kurzfristig eingesprungen bist.
Ja, ich bin so froh, dass du mich gefragt hast, weil ich habe das ja so gehört, ne? Also und es ist so spannend und ich habe dann gehört, und, voll cool, dass sie darauf eingeht und voll cool, dass sie das recherchieren. So, also es war für mich richtig cool zu sehen, also sicherlich auch, habe ich ja geschrieben, ne, weil du halt in diesem Medizinding drin bist, auf welche Sachen du da eingegangen bist. Und das fand ich so cool. Und ja, da musste ich einfach irgendwie schreiben. Und es ist für mich persönlich auch ein irgendwie so ein nostalgischer Fall, weil es ist passiert, als ich Abiball hatte. Das war der Tag meines Abiballs. Und dann kam so mitten während den Vorbereitungen, es fängt gleich an, kam dann die Nachricht, Michael Jackson ist tot. What? Also das war, deswegen werde ich diesen Tag auch nie vergessen. Ne? Das,
Wahnsinn.
Ganz, ganz spannend. Und da wusste ich noch gar nicht, dass ich Anästhesist werde.
Da war das noch gar nicht in Sicht.
Ich wusste gar nicht, was das ist, glaube ich. I don't know. Ja. Nee, ja.
Und jetzt, mehr als 10 Jahre später, sitzt du in einem Podcast als Anästhesistin und versuchst irgendwie diesen Todesfall aufzudröseln.
Ja, full circle moment, ja.
Aber wirklich. Schön. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Monika, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir und ich bin mir sicher auch ganz vielen anderen Hörerherzchen da draußen nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf diesen Fall eröffnet. Ich für meinen Teil nehme aus dem Interview auf jeden Fall mit, dass Conrad Murray mindestens jederzeit darauf hätte vorbereitet sein müssen, dass sein Patient in einen Zustand wirklich tiefer Bewusstlosigkeit inklusive Atemdepression fällt, das heißt in den Zustand eines voll narkotisierten Patienten. Und er hätte dann natürlich auch in der Lage sein müssen, darauf entsprechend zu reagieren und die entsprechenden lebenserhaltenden Maßnahmen zu ergreifen, wie eben zum Beispiel eine manuelle Beatmung, die Michael Jackson trotz dieser hohen Dosis Propofol das Leben sehr wahrscheinlich hätte retten können. Das ist nicht passiert. Warum? Darüber spekulieren wir in einer der nächsten Folgen. Aber erstmal schauen wir uns im nächsten Teil die Ermittlungen und den Prozessauftakt gegen Conrad Murray an. Mir ist viel daran gelegen, diesen wöchentlichen Upload bei dieser Reihe aufrecht zu erhalten. Deswegen versuche ich nächsten Sonntag Part 3 zu veröffentlichen. Ich muss aber sagen, also man kommt kaum hinterher. Wenn ich eine Quelle zur Recherche fertig durchgearbeitet habe, da sind dann schon wieder zwei neue aufgeploppt oder zwei neue Sachverhalte, die ich mir genauer angucken will. Und das ist mir halt wirklich immer wichtig. Ich möchte nicht aus so einer Reihe rausgehen mit dem Gefühl, nicht wirklich irgendwie alles beleuchtet zu haben, weil dann habe ich irgendwie damit auch nichts gewonnen. Ich weiß nicht, das macht ein unruhiges Gefühl. Deswegen, ich versuche es bis nächsten Sonntag. Sollte das nicht klappen, werde ich euch darüber auf jeden Fall rechtzeitig auf Instagram informieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder hören, wenn es soweit ist. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.